Noch so ein Buch mit einem schönen Cover, ganz dezent. Eine junge Frau liegt in der Sonne auf einem Steg am Wasser. Johanna Hedmann, das Trio von Luchterhand. Guter Verlag.
Ja, das war so ein bisschen ein Überraschungsroman für mich. Wurde mir von der Verlagsvertretung in die Hand gedrückt. Frau Messier, Sie müssen das unbedingt lesen. Die Autorin ist auch 30. Habe ich gedacht, ja, super, toll. Und habe ich dann auch getan und war total beeindruckt.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Nachts im Buchladen. Ich bin unterwegs heute in Burg Steinfurt in der historischen Altstadt der Buchhandlung Brümmer und Woltering und freue mich, dass ich Esther Massier mal wieder treffe. Schönen guten Tag.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen, du bist gut vorbereitet. Wir sitzen hier im Kabuff und haben viele Bücher vor uns ausgebreitet. Du hast 6 Stück heute mitgebracht und das ist eine total, ja, kunterbunte Auslese, oder?
Ja, genau. Also es ist von schöner Unterhaltung über etwas ernstere Themen, irgendwie alles dabei. Ganz bunt gelesen jetzt in diesem Bücherfrühling und hoffe, dass ich ein paar tolle Tipps mitgeben kann.
Romane sind dabei und feministische Literatur. Wonach ist dir denn am ehesten heute zu sprechen?
Das ist mir ganz egal. Wir können einfach mittendrin einsteigen, meinetwegen.
Dann such dir eins raus.
Dann fangen wir an mit Yellow Face von Rebecca F. Kuang. Die Autorin hatte im letzten Jahr einen Riesenerfolg mit Babel. Fantasy, historischer Fantasy-Roman, der sich um Schrift, um Worte und um Silber dreht. Wer den noch nicht gelesen hat, der erscheint jetzt im Taschenbuch unbedingt mal mitnehmen, weil wahnsinnig gut geschrieben. Die Autorin hat ganz, ganz tolle Sprache. Und in ihrem zweiten Buch widmet sie sich dem amerikanischen Literaturbetrieb und das auf eine kritische Art und Weise.
Also ganz anderes Zeitalter, ganz anderes Genre?
Ja, und ganz anderes Thema und ganz andere Tiefe. Also es geht darum, wer darf eigentlich über welche Themen schreiben, was wird wo veröffentlicht, wie entstehen Bestseller, wie wird aussortiert, wie wird umgegangen mit jungen AutorInnen. Natürlich auf den amerikanischen Markt geprägt, aber durchaus übertragbar in den Grundgedanken.
Das Buch ist gelb und heißt Yellow Face. Und wenn ich Yellow lese in dem Zusammenhang, dann denke ich erstmal an die Yellow Press, die ja so Klatsch und Gossip behandelt. Hat das damit auch was zu tun?
Nein, gar nicht. leider nicht. Es geht um June Hayward und Athena Liu, zwei Freundinnen, die zusammen Literatur studiert haben. Und die Athena wurde super erfolgreich, bringt einen Bestseller nach dem anderen und sie stirbt in einer Nacht. Und June war immer hat ihr Debüt veröffentlicht, ist aber völlig gefloppt und kein Verlag wollte so richtig ihr zweites Buch veröffentlichen. Ihr Agent lässt sie hängen. Eigentlich, ja, so bist sie schon so ein bisschen auf der Suche nach einem anderen Job und dann stirbt ihre Freundin. June ist dabei und sie nimmt ein Manuskript mit, das da liegt. Und veröffentlicht dieses Manuskript unter ihrem eigenen Namen.
Oh, das kenne ich. Das hört sich an wie Lila Lila von Martin Suter. Da geht es auch um, sagen wir mal, Literaturdiebstahl.
Genau, also es geht um Literaturdiebstahl. Es geht dann im Nachschritt aber vor allem auch daran, was passiert mit June. Also June Hayward heißt sie eigentlich, wird aber jetzt veröffentlicht unter Juniper Song. Song ist eigentlich nur ihr zweiter Name, aber die Lesenden gehen dann davon aus, dass sie eine chinesische Immigrationsgeschichte hat. Deswegen auch Yellow Face.
Und ganz schwierig in dieser Zeit.
So ein bisschen vom so wie Identity im letzten Jahr, vom Thema her. Und wahnsinnig gut gemacht, wie dann auch wie der Verlag dann auch dazu drängt, dass die Fotos in Schwarz-Weiß aufgenommen werden, damit Hautfarbe nicht direkt erkennbar ist. Und dieses Buch geht natürlich durch die Decke. Es geht um chinesischstämmige Soldaten im Weltkrieg. Und es wird dann natürlich auch viel diskutiert im Nachgang, als dann klar wird, okay, sie ist eine weiße Amerikanerin. Darf sie da überhaupt schreiben? Wie muss man damit umgehen? Wie geht die chinesische Community mit ihr um? Wie geht der Literaturbetrieb mit ihr um? Und Also es ist wahnsinnig spannend, weil man natürlich als Lesende direkt weiß, okay, irgendwie kann diese Story nicht gut gehen. Mhm. Aber sie geht relativ lange gut. Ich werde es jetzt nicht spoilern, unbedingt lesen. Und es ist einfach fantastisch gemacht. Und der Verlag hat sich noch ein kleines, ich weiß, man sieht das jetzt nicht, wir sind ja ein Podcast, aber hat sich noch so ein schönes Gimmick überlegt. Yellowface ist das. Und dann unten im Hardcover ist Die letzte Front, also heißt dieser Roman, der veröffentlicht wird von Juniper Song. Und der Name durchgestrichen, also es ist vom Layout auch ein wahnsinnig gutes Buch.
Toll und brandaktuell. Yellowface, Rebecca F. Kwong. Cool. Also, wir sind bei einem tollen Roman. Du hast gesagt, du hast noch einen mitgebracht, der quasi der Bestseller schon im Weihnachtsgeschäft war. Aber eben, ja, ich habe ihn noch nicht gelesen und ich glaube, viele andere auch noch nicht.
Ja, und zwar geht es um den Hype des Jahres eigentlich. Rebecca Yarros mit Iron Flame und Fourth Wing. Also Fourth Wing ist der erste Teil. Es ist neues Genre ist es nicht, aber ein Genre, das jetzt gerade auf jeden Fall durch die Decke geht, Romantasy genannt. Also auf der einen Seite so eine Romance-Geschichte, die sich auch durch das Buch zieht und durchaus präsent ist. Und auf der anderen Seite Fantasy. Und in diesem Buch geht es um Drachen.
Wow, und es ist ein richtig dicker Schmöker. Ich würde mal so tippen, 400, 500, 600 Seiten?
Ja, also 600 sind es bestimmt und der zweite Teil geht an die 800, 900. Liest man aber tatsächlich so weg. Also ich glaube, ich habe keine Woche für beide gebraucht, weil sie sind wahnsinnig spannend. Ich habe natürlich erst, wie man das als Buchhändlerin so macht, ein neuer Bestseller, erstmal ein bisschen kritisch. Ach nee, muss ich nicht lesen, verkauft sich von selbst. Aber es liest sich wahnsinnig gut, es ist super spannend. Es geht um eine junge Frau, um Violet. Violet ist eigentlich dazu geboren, Schriftgelehrte zu werden. Violet kommt an ein College, wo es eigentlich darum, eigentlich wollte sie immer Schriftgelehrte werden, so die Geschichte aufschreiben dieser Welt, in der wir uns befinden. Aber ihre Mutter ist Kriegsministerin, also genau, ich meine ja, auf jeden Fall eine hohe Ministerin. Und dann wird sie so ein bisschen da reingedrängt, zu den Drachenreitern zu gehen und ist an diesem College, wo 50% der Leute im ersten Jahr sterben. Also es ist wirklich ein bisschen Tribute von Panem-Vibes mit drin. Es ist wahnsinnig spannend, es sterben wahnsinnig viele Leute, aber super, super spannend gemacht.
Und das ist der erste Teil, der zweite kommt noch?
Nee, der zweite ist auch schon erschienen. Der zweite ist kurz vor Weihnachten erschienen. Also DTV hat die innerhalb eines Monats veröffentlicht auf Deutsch. Aber der dritte Teil kommt leider erst im Januar 25. Die Autorin schreibt gerade dran. Aber es gibt mittlerweile super viel in diese Richtung, die jetzt veröffentlicht wurde. So ein Allzeitklassiker ist eine Sarah J. Maas, das Reich der Sieben Höfe, glaube ich. Sind auch 5 Bände, auch so diese Romantasy-Richtung, auch super. Also wenn man sich, ich bin so ein bisschen abgetaucht in diese Romantasy-Richtung und wahnsinnig gut. Also super entspannend für zwischendurch.
Und wer das liebt, sollte sich die Zeit gut einteilen. 2 dicke Bände sind da, der dritte, da müsst ihr noch ein bisschen warten. Maxim Leo, Wir werden jung sein. Noch ein Roman, den du mitgebracht hast. Der sieht für mich vom Cover schon sehr spannend aus. Man sieht eine Sanduhr oben in dem Sand, der runterläuft, ein Schwimmer und unten ein Tier.
Das ist ein Hund. Das kann man aber auch erst genau zuordnen, wenn man das Buch gelesen hat. Es geht in diesem Buch darum, dass ein Arzt, Martin, aus Versehen eine Pille entwickelt, die das Alter des Menschen zurückdreht.
Benjamin Button.
So ungefähr, aber politischer. Und zwar begleitet man 5 Probanden einer Studie, die eigentlich Herzkrankheiten haben und die von Martin entwickelte Pille nehmen. Und dann passieren ganz abstruse Sachen. Also Jakob ist zum Beispiel, der ist 16, den begleitet man, der ist sein Leben lang krank gewesen. Der kriegt dann diese Pille. Jenny ist eine 30-Jährige, die einen großen Kinderwunsch hat, aber keine Kinder bekommen kann und einfach nicht schwanger wird.
Hey, das sind doch junge Leute. Warum macht man die jünger?
Ja, dann geht es noch um Wenger, einen schwerreichen Patriarchen einer großen Firma. Der ist um die 70. Und Verena, eine ehemalige Olympiasiegerin, im Schwimmen, deswegen die Schwimmerin auf dem Cover. Und diese Leute nehmen diese Pille, nehmen an dieser Studie teil, weil sie eigentlich ihre Herzkrankheit bekämpfen wollen und werden dann aber sukzessive jünger. Und der Wenger will Suizid begehen, dieser Patriarch, aber merkt dann, wie es ihm auf einmal, nachdem er sich von seiner Familie verabschiedet hat, Tag für Tag besser geht. Oder die Schwimmerin Verena nimmt auf einmal bei einem Benefizwettkampf teil und schwimmt neuen Weltrekord. Und sie war selber Olympiasiegerin und kann sich das halt nicht erklären, wie sie mit 30 auf einmal wieder einen Weltrekord schwimmen kann. Jenny ist auf einmal schwanger und Jakob verliert halt jegliches Interesse für, also ist gerade das erste Mal verliebt und verliert jegliches Interesse an Mädchen, weil er in dieser Pubertät, in der er sich gerade mittendrin befindet, zurückgedreht wird und auf einmal 8 ist vom biologischen Alter. Und Martin selbst, also der Entwickler dieser Pille, hat die Pille auch genommen, zusammen mit seinem Hund, deswegen Hund auf dem Cover. Und die beiden werden auf einmal auch jünger und agiler. Und dann geht es im zweiten Schritt in diesem Roman darum, okay, was macht das mit der Gesellschaft? Wie stürzt sich die Pharmaindustrie darauf? Was macht das für weltweite Furore? Es beginnt so ganz schleichend damit, okay, wird dieser neue Rekord von der Schwimmerin anerkannt oder nicht? Und dann geht es halt in weitreichendere Debatten. So die Kirche äußert sich dazu. Die Politik muss Stellung beziehen. Es ist wahnsinnig vielschichtig und super spannend gemacht. Und am Ende auch wirklich, diese Romane, die sich solchen Themen widmen, haben oft irgendwie das Problem, ein Ende zu finden und das Ganze, das Thema gut abzuschließen. Aber das schafft Maxim Leo wahnsinnig gut. Also, dass man am Ende auch befriedigt aus dieser Geschichte rausgeht.
Ha, also ein politisches, ein philosophisches Buch.
Ein bisschen, ja.
Und eben auch einfach ein Roman. Maxim Leo, Wir werden Jungs sein. Noch so ein Buch mit einem schönen Cover, ganz dezent. Eine junge Frau liegt in der Sonne auf einem Steg am Wasser. Johanna Hedmann, das Trio von Luchterhand, guter Verlag.
Ja, das war so ein bisschen ein Überraschungsroman für mich. Wurde mir von der Verlagsvertretung in die Hand gedrückt. Frau Messier, Sie müssen das unbedingt lesen. Die Autorin ist auch 30. Ich dachte, ja, super. Toll. Und habe ich dann auch getan und war total beeindruckt. Also die ersten 30 Seiten, ich gebe einem Buch normalerweise 30 Seiten, um mich zu überzeugen, es weiterzulesen. Wenn ich bis dahin keinen Punkt finde, warum ich weiterlesen soll, steige ich oft aus, weil einfach die Auswahl zu groß ist und wir den großen Luxus haben, so viel lesen zu können. Und in diesem Roman saß ich irgendwo in einem Wartezimmer und hatte nichts anderes mit und musste dann nach den 30 Seiten weiterlesen, weil die ersten 30 Seiten sind ein bisschen wir. Also man steigt in der Zukunft in diese Geschichte ein und es wird nicht genau erklärt, wer sind jetzt welche Personen. Ich dachte erst, ich hätte am Anfang was verpasst in der Geschichte, aber habe ich nicht. Und das ist auch voll Absicht der Autorin, dass man am Anfang nicht weiß, um wen es gerade geht. Erklärt sich dann im Rest des Buches. Und nach 50 Seiten war ich total drin und habe das inhaliert, dieses Buch. Es geht um drei Freunde. Also Johanna Hedmann erstmal kommt aus Stockholm, lebt auch in Stockholm und der Roman spielt in Stockholm. Es geht um drei Freunde, um Thora, Hugo und August. Thora und August kommen aus privilegierten Stockholmer Verhältnissen, sind in ihren 20ern ein bisschen verloren, wissen nicht genau, was sie machen wollen. Thora will eigentlich, kommt irgendwie aus einer Künstlerfamilie, hatte immer genug Geld, um frei entscheiden zu können, wo sie jetzt so hin will, aber es irgendwie, ja, Auswahl macht es ja nicht unbedingt immer einfacher. Und August kommt aus so einer strikten Unternehmerfamilie und der Vater will eigentlich, dass er auch keine Ahnung, Marketing macht oder irgendwie BWL, VWL, was auch immer. Aber August will halt Künstler werden und versucht sich als Künstler. Und diese beiden verbindet eine enge Freundschaft und irgendwann kommt Hugo dazu. Hugo kommt eigentlich aus Berlin, studiert jetzt aber in Stockholm und freundet sich mit den beiden an. Und zwischen den dreien entwickelt sich eine wahnsinnig spannende Konstellation untereinander. Wie nimmt jeder jeden wahr? Also es wird immer unterschiedlich aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Wie kommen die irgendwie ja auch mit diesen Unterschieden da? Also es geht auch um Klassismus, weil Hugo natürlich nicht aus dieser reichen Familie kommt und irgendwie sich einfindet in diese privilegierte Welt. Und das ist wahnsinnig klar und zugänglich und sentimental geschrieben. Ich fand das Buch grandios. Eine Kollegin von mir in Hamm auch, die war auch total begeistert. Es gibt aber auch Leute, die das Buch gelesen haben. Unsere Chefin zum Beispiel, die war, ist irgendwie prätentiös, Thema interessiert mich nicht. Also es ist schon eher was für Leute zwischen 25.
Ich wollte gerade sagen, eure Chefin ist ja auch ein paar Jahre älter. Also, und wenn du angesprochen worden bist, du als 30-Jährige, solltest dich dafür interessieren, genau. Dann sagen wir das einfach mal an alle Leute, die etwas jünger sind. Gib dem Buch eine Chance. Mehr als 30 Seiten.
Genau, auf jeden Fall. Es ist wirklich ein fantastischer Roman.
Heißt Das Trio von Johanna Hedmann. Und das Schöne ist, wir haben noch Zeit für feministische Literatur, was ja so ein bisschen auch dein Steckenpferd ist.
Johanna Hedmann ist auch ein feministisches Buch, aber wir kommen, und die Romantic-Geschichten auch. Also es geht immer um starke Frauencharaktere, by the way. Gerade in letzter Zeit sind in der feministischen Literatur, Romanwelt, Titel erschienen, zwei Stück, die mir besonders aufgefallen sind, weil sie ein ähnliches Thema behandeln. Und zwar geht es um Tara Luise Witwer, eine sehr bekannte Instagrammerin, mit Was Tara sagt, wo sie so toxischer Männlichkeit ein bisschen auf den Grund geht und ein bisschen veräppelt, aber gleichzeitig sehr ernste Themen damit anspricht. Hat ein Buch rausgebracht, das heißt Sorry, Aber, eine Verzichtserklärung an das ständige Entschuldigen. Und dann gibt es Annika Landsteiner, die einen Roman, also ein Essay ist es ja oft in diesem Genre, es sind mehr so, ja, etwas längere Essays, Sorry, Not Sorry, Annika Landsteiner über weibliche Scham. Und beide Bücher haben so, also ich lese sie gerade so immer im Wechsel, weil so Kapitel da, Kapitel da. Die haben schon unterschiedliche Ansätze, aber im Grunde geht es viel um weibliche Scham. Wo kommt das her, dass Frauen oft das Gefühl haben, sich öfter entschuldigen zu müssen? Also dieses, oh sorry, da war ich vielleicht zu laut, zu doll, da habe ich zu viel gewollt, zu viel gefordert. Irgendwie habe ich zu laut gelacht, habe ich vielleicht meinen Standpunkt zu doll vertreten, zu wenig vertreten. Diese ständige nicht genau wissen und sich entschuldigen, also dieses Bedürfnis von innen, sich entschuldigen zu müssen, wo kommt das her? Wie ist das von patriarchalen Strukturen geprägt worden und wird auch immer noch geprägt? Und das fand ich ganz spannend, weil sich beide Autorinnen diesem Thema widmen, aber so ein bisschen aus unterschiedlichen Perspektiven.
Ich frage mich gerade, ob das schlimm ist, wenn man sich immer entschuldigt, weil ich einen Menschen, der sich auch mal zurücknimmt oder beziehungsweise sagt, hey, sorry, vielleicht, immer sehr viel angenehmer empfinde als jemand, der fordert und sagt, ich bin. Und ich bei einem Menschen, der vielleicht auch nochmal reflektiert, was er tut, immer weiß, dass ich lieber mit dem Zeit verbringe.
Ja, ist natürlich angenehmer im direkten Kontakt wahrscheinlich, aber wir sind ja auch beides Frauen. Und das Problem bei der Sache ist eigentlich, dass es gar nicht um dieses beiläufige Sorry geht, sondern mehr um dieses sich immer hinten anstellen und nie genug fordern und immer sich, also in Gehaltsverhandlungen kleiner machen, als man ist, in Gesprächen sagen, ah nee, so wichtig ist mir das nicht, obwohl es einem eigentlich wichtig ist, und dieses sich nicht zurücknehmen und immer, also es gibt eine Studie, dass es bei offenen Stellenausschreibungen wurden Männer und Frauen gefragt, ob sie sich auf diese Stelle bewerben würden, wenn sie nicht 100% der Qualifikationen mitbringen. Und 100% bei Frauen bewerben sich nur, wenn es 100% passt. Und Männer sagen schon ab 50-60%, naja, ich bewerbe mich mal, ist doch egal. Und so irgendwie als, natürlich ist es jetzt sehr verallgemeinernd gesprochen und die beiden gehen da sehr viel sensibler mit um. Und man bewegt sich natürlich in diesem binären Geschlechtssystem, der Einfachheit halber in diesen Büchern. Aber es ist war sehr aufklärend, nochmal irgendwie aus einer anderen Sicht so. Und auf jeden Fall lesenswert, weil man danach vielleicht selber als Frau sich mal denkt, okay, ich muss mich nicht immer entschuldigen und ich darf auch mal was fordern. Und ich empfehle auch Männern, diese Bücher zu lesen, weil man dadurch natürlich auch ein neues Gefühl von Empathie entwickelt.
Glaubst du, du kannst bei der nächsten Gehaltsverhandlung anders auftreten?
Weiß ich nicht. Ich habe das auch sehr internalisiert, sagen wir es so, und werde es auf jeden Fall versuchen.
So, für alle, die da vielleicht gerade in Verhandlungen stecken, die Empfehlung von Esther, Tara Louise Whitwer, sorry, aber. Und das andere Sorry kommt von Annika Landsteiner, sorry, not sorry. Ich stelle nochmal alles vor, was wir heute hatten. Das Trio, auch ein feministischer Roman, sagt Esther von Johanna Hedmann, für jüngere Menschen. Maxim Leo, wir werden Jungs sein. Dann hatten wir noch die Fantasy Romance, super erfolgreich, Rebecca Yarros, Flammen geküsst. Und das Buch über den Literaturbetrieb, Yellow Face von Rebecca F. Kwong. Ich danke dir sehr für diese Inspiration.
Ja, immer gerne. Schön, dass du da warst.